Bitte schlagt eure Bibeln in der zweiten Chronik auf, Kapitel 7. Zweite Chronik, Kapitel 7, Vers 14 ist unser Text heute Abend. Wir werden aber ab Vers 11 bis Vers 18 gemeinsam lesen. 7, Vers 11 bis 18. Dies ist das Wort Gottes, das unfehlbare und von ihm inspirierte. Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alles, was Salomo im Sinn gehabt hatte, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, das war ihm gelungen. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht, habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, so dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und gerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sein soll, und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Tage. Und was dich betrifft, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater Davids gewandelt ist, und du alles tust, was ich dir geboten rechte befolgst, so will ich den Thron deines Königtums über Israel auf ewig befestigen, gemäß dem Bund, den ich mit deinem Vater David gemacht habe, indem ich sagte, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel herrscht. Soweit die Lesung des Wortes Gottes, so lasst uns noch einmal beten. Vater im Himmel, dir sei Dank, dass wir noch einmal dein Wort hören können. Bitte leite du uns an. Bitte konfrontiere du uns, Herr, gehe auf uns ein, schenke du Trost, dass wir sehen, dass im Gebet wir ein Volk sind, das erhört wird vor dir. Erbaue uns doch bitte durch die Lehre und die Unterweisung deines heiligen Wortes. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Buße, was ist das? Und ich denke, Leute in oder außerhalb der Gemeinde haben Probleme, das richtig zu beschreiben. Ich würde sogar sagen, dass das Konzept von der Buße in einigen Gemeinden entweder heruntergespielt wird oder sogar verleugnet wird. Und das ist problematisch. Doch der Christ sollte sich immer wieder diese Frage stellen, ob man selbst Buße tut. Und wieso sollte man das tun? Ich denke, weil die Bibel uns das weitergibt. Denn das ist die Art und Weise, wie Gott sein Volk wiederherstellt. Buße, dann habt ihr bestimmt eine gute Antwort, die aus dem, nämlich Frage Nummer 87. Doch heute Abend möchte ich, dass wir ganz spezifisch sehen, was Buße ist und auch, was für eine Verheißung wir in dieser Buße auch finden. Nun, die zwei Punkte, die wir aus unserem Text heute entnehmen können, sind die vier Teile der Buße. Und dann als zweites, also als erste, ist die vier Teile der Buße. Und das zweite ist dann die Verheißung, das Versprechen in der Buße. Wenn Chronik nicht bekannt ist, dann seid ihr vielleicht etwas verwirrt und wisst nicht, wo wir sind. Nun, was wir hier jetzt haben, ist, wie der Tempel vollendet war. Und in Kapitel 6 von dem zweiten Buch der Chronik haben wir nicht nur Salomo, wie er das Volk vorbereitet, sondern auch das lange Gebet. Das lange Gebet von Salomo. Und wenn ihr zurückgeht und das lest, dann werdet ihr wahrscheinlich mit dem übereinstimmen, denn es ist wirklich sehr lange, denn ich schuldig bin hier manchmal in unserer Gemeinde im Gottesdienst. Nun, doch wir betrachten heute die Antwort Gottes auf das Gebet von Salomo. Denn wir haben hier nicht nur, wie Salomo gebetet hat und Gott geantwortet hat, sondern dass das alles verbunden ist im und fest umschlossen in den Bündnissen, in dem Bundes, in der Bundesbeziehung, die Gott mit seinem Volk hat. Nun, und was ich euch zeigen möchte, ist, wie Gott dieses Gebet von Salomo beantwortet, ist, dass er noch einmal einen ewigen Bund mit ihm gemeinsam schließt. Und klar, das ist das, was wir vorhin gelesen haben, also ab Vers 12 bis 18. Doch ganz besonders möchte ich euch aufzeigen, wie diese Bundesbeziehung Gottes mit dem Menschen, was es mit der Buße auf sich hat in Vers 14. Also, so lasst uns Vers 14 gemeinsam anschauen. Da haben wir die Antwort Gottes auf Salomo. Klar, das sollten wir auch in den Kontext von Vers 13 und auch in die Erfahrung des Volkes Gottes hineinpacken. Denn sie werden hier sprichwörtlich gezüchtigt, damit sie sich wieder hin zu Gott wenden, abwenden, dass sie Buße tun. Denn wir lesen zum Beispiel in Vers 13, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und so weiter, da sehen wir, dass Gott hier Dinge sendet, Gott hier Dinge führt. Gott nimmt seine Gegenwart von ihm. Und dann in Vers 14 haben wir das Versprechen, die Verheißung. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist wunderbar. Das ist eine Verheißung Gottes. Noch einmal, das ist eine Bundesbeziehung. Selbst der Herr hat da die Bundesbeziehung im Sinn, denn wir lesen in Vers 18, da wo er von David spricht. Ewig befestigen gemäß dem Bund mit David, oder den ich mit dem Vater David gemacht habe. Da haben wir das. Doch Gott beginnt in Vers 14 mit einer Einleitung. Wenn mein Volk, das mein Volk genannt wird, das ist ein ganz besonderes Versprechen, eine ganz besondere Verheißung. Das ist nicht etwas Allumfängliches, etwas Allgemeines, sondern das Herz des Volkes Gottes soll hier angestochert werden, aufgerührt werden. Hier wird das Volk Gottes nun nicht von einem anderen Volk überrannt oder ausgetauscht oder ersetzt, sondern das ist eine Verheißung gegen Gottes Volk. Und dann haben wir die vier Teile der Buße. Und das erste ist in diesen vier Listen, dass wenn sie sich selbst demütigen, das heißt, wenn sie sich demütigen, dann passiert dies und jenes. Nun, was hat es aber mit dem Demütigen auf sich? Ich möchte das ganz klar nochmal beschreiben. Das heißt, wenn man an eine niedrige Stellung gebracht wird. Eine andere Art und Weise, dieses Wort aus dem Hebräischen zu übersetzen, ist eben, in eine niedrige Stellung versetzt zu werden. Doch die wichtigere Frage ist, kann ein Mensch eine niedrige Position, eine niedrige Stellung einnehmen? Denn Gott sagt hier zu seinem Volk, wenn du dies tust, dann so und so. Und dann fragt man sich, aber wie macht man das? Und die Art und Weise, wie man sich selbst vor dem Herrn demütigt, ist unter anderem, dass man seine eigenen Sünden oder seine eigene Sünde ansieht. Nun, man kann auch sagen, dass dieser erste Teil der Buße das jetzt nun nicht getrennt ist von den anderen drei Ringen, sondern dass das quasi der erste Schritt in die richtige Richtung ist, dass man den ersten Schritt tut, um etwas besser zu machen. Dass man in dem Fall zugibt, dass man gesündigt hat. Denn wie soll man jetzt nun hingehen und etwas in Angriff nehmen oder etwas verbessern wollen, wenn man nicht zugibt, dass es da ein Problem gibt? Deshalb, da haben wir als allererstes die Anschauung, dass man seine eigenen Sünden ansieht, zugibt. Nun, wie macht man das? Indem man vielleicht auf die Handlungen oder den Akt, dass das man vollzieht, dass das sündhaft ist, dass man darauf blickt. Nun, an vielen Stellen sagt uns die Bibel, dass es einige Dinge gibt, die wir nicht tun sollten, und dann tun wir es trotzdem. Und dann sehen wir eben, dass die Schrift und das Zeugnis dieser Schrift hilft uns dabei, unsere Sünde zu erkennen. Doch wir können auch auf die Auswirkungen der Sünde blicken und sehen auch, was das alles so auf sich hat. Denn Sünde ist nicht eine leere Handlung, ein leerer Akt, sondern es hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir denken. Denn nach allen Dingen, wir sind Sünden, klar, und manche Sünden bringen uns dazu, auf eine gewisse Art zu denken, nachzudenken, eine falsche Gesinnung zu haben, wütend zu werden und so weiter. Oder wir haben auch die Sünde, die einen Effekt oder eine Auswirkung auf unseren Leib hat. Vielleicht eine Abhängigkeit, eine Sucht oder etwas anderes, das einen Einfluss auf unseren Körper hat. Aber auch der Effekt unserer Beziehungen, nicht wahr? Denn das sehen wir in der allerersten Sünde im Garten Eden, nicht wahr? Dort wurde die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen unterbrochen und gestört, aber dann auch zwischen den Menschen, zwischen Adam und Eva. Denn nach dem Sündenfall hat das eine so große Auswirkung gehabt, dass die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen oder wie wir dieser Welt begegnen, sich komplett und grundlegend geändert hat. Doch als allererstes lasst uns sehen, was für einen Effekt unsere Sünde bezüglich und gegen Gott hat. Nun, wir treten da so gesehen in eine Feindschaft mit ihm. Wir sind nicht mehr ein Freund von Gott, sondern ein Feind von Gott. Es zerstört die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Es stoppt die Konversation, das Gebet und auch des Wortes Gottes. Gäbe es nicht das Kreuz, o Herr. So ist es doch wahr, dass unsere Sünde dem Herrn ein Anstoß ist, es ihm eigentlich allein gebührt. Unsere Sünden schließen das Herz des Anbeters oder auch den Mund. Ich denke, es gibt Zeiten, in denen unsere Sünde so offensichtlich ist, dass die Menschen dann den Gottesdienst verlassen, weil sie vielleicht sauer auf Gott sind oder es nicht mehr aushalten und davon nicht mehr loskommen. Und es nicht, ja, in der Gegenwart, in der Gemeinschaft, da es einfach nicht mehr aushalten. Doch wenn wir unsere Sünden betrachten, wenn wir sie nicht ignorieren, was passiert dann? Dann werden wir erniedrigt, gedemütigt, nicht wahr? Denn wenn wir darauf blicken, auf unsere eigene Sünde, dann wissen wir über uns selbst, oder dann haben wir eine ganz andere Anschauung oder Ansicht über uns selbst. Denn in einem eigenen Augenblick denkt man vielleicht, oh, ich bin absolut unabhängig, im Allgemeinen ein guter Mensch, aber in deiner Seele, da siehst du deine Schwächen. Die Dinge, die du nicht getan hast, das, was du getan hast, aber hättest niemals tun sollen. Es ist demütigend. Es ist sehr demütigend, unsere eigenen Sünden in Betracht zu ziehen. Man könnte dieses Niedrigsein oder dieses Demütigen auch gottselige gottselige Trauer nennen. Wenn man spricht da vielleicht zu sich selbst, oh Mann, ich kenne all das in meinem Herzen, ich kenne meine Schwächen, meine Bosheit, ich kenne auch die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn es da keine Reparatur, eine Wiederherstellung gibt zwischen mir und Gott, dann sind wir voneinander getrennt und auf verschiedenen Wegen und Feindschaft. Und das ist eine schreckliche Sache, wenn wir unsere Sünden betrachten. Denn es sollte uns demütigen, damit wir zittern vor ihm. Das ist der erste Teil der Buße. Doch warum frage ich das oder betrachten wir das heute Abend? Wir fragen diese Sache. Denn so oft ist die Buße komplett anders. Es ist etwas, das nicht in der Gemeinde getan wird oder weniger auch nicht darüber gesprochen wird. Aber es ist essentiell, es ist notwendig in dem christlichen Leben. Doch nun, was ist der zweite Teil der Buße? Wenn es sich demütigt und betet. Ich denke, das muss ich nicht weit ausholen, denn ihr wisst, was Gebet ist. Das ist nicht das Standardgebet, so das man vielleicht jeden Morgen oder Abend macht, sondern das ist ein Gebet, das der eigenen Sünde gewahr ist oder das erkennt und sieht. Dieses Gebet, das Umkehren, das bußetuende Gebet, das ruft zu Gott, dass Gott doch etwas unternimmt. Es ist das Gebet, das zu Gott ruft und spricht, Herr, das ist, was ich getan habe, das ist, wie ich geliebt habe, das ist, wie es den Menschen wehgetan hat und verletzt hat, das ist, wie es die Beziehung dir gegenüber geschädigt hat, ein Gebet, das die Seele hervornimmt und dem Herrn vorträgt und spricht, Herr, du siehst alles, das ist, was ich getan habe, Herr, hilf du mir. Es ist das Gebet eines verzweifelten Mannes oder einer Frau, die wahrhaftige Trauer und Sorge hat über ihre eigene Sünde. Das ist die Art von Gebet. Das ist die Art von Gebet, die auf die Buße folgen soll. Ich bin so froh, dass 2. Chronik 7, Vers 14 von Gott niedergeschrieben wurde. Denn wenn wir das Gebet nicht haben, wenn das Gebet nicht in der Demütigung unserer selbst in Verbindung gebracht wird, dann sind wir im Abgrund und haben keine Hilfe. Seht, die Buße, Buße tun bedeutet nicht, dass man sich nur schlecht über die Sünde fühlt, sondern dass man sich zu Gott wendet und nach Hilfe bittet. Es ist ein Prozess, der einen Menschen verändert. Wenn ich hier an diese Thematik denke, da denke ich zurück, wie ich ein Papa bin oder wie ich auch einen Papa hatte. Man hat dann zum Beispiel sein Kind und das Kind hat einen Unfug gebaut und sich selbst verletzt. Es ist eine erschreckende oder traurige oder entsetzliche Situation. Was macht das Kind? Es rennt dann zum Vater. Daddy, hilf uns. Papa, helf mir, helf mir, helf mir. Und der Herr im Gebet sagt uns oder gibt uns nochmal die neue Perspektive, dass wir einen Gott haben und er auf uns blickt. Also das erste, demütige dich, und als zweites, bete. Und nun das dritte. Da heißt es in dieser einzigartigen Aussage, suche mein Angesicht. Was bedeutet das? Was bedeutet es, das Angesicht Gottes zu suchen? Und über die Zeit wurden auch verschiedene Auslegungen oder Vorstellungen darüber vorgebracht. Gesicht von Gott, also sehr sprichwörtlich. Oder was Gott tut, ist, dass er sie einlädt, sie auffordert, sein Angesicht zu suchen. Und das beschreibt ein Herz, das ein Verlangen danach hat, mit Gott versöhnt zu werden, von Gott angenommen zu sein, wiederhergestellt zu werden. Dass er noch einmal wiederhergestellt wird, vor Gott und in der Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte nur kurz simpel sagen, ist die Idee, das Angesicht Gottes zu suchen, wozu das Volk Gottes aufgerufen wird, zeigt uns etwas über den Charakter und die Eigenschaften Gottes selbst. Denn was ist unsere Herangehensweise? Was tun wir normalerweise, wenn wir sündigen? Das gleiche wie Adam und Eva, nicht wahr? Wir hören, wie Gott wandelt in dem kühlen Tag oder und versteckt sich vor ihm. Man bricht die Gemeinschaft und versteckt sich. Wieso? Aus Furcht. Denn Gott könnte uns zerstören, auf gerechte Weise. Denn das, was wir gegen ihn getan haben und seiner Welt, das verdient Strafe. Doch hier haben wir genau das Gegenteil. Hier wird uns gesagt, renn nicht weg von Gott, sondern renn zu Gott hin. Denn man weiß, dass Gott gut ist und dass er Sünder die Hilfe bedürfen, nicht verstoßt, sondern dass die Hoffnung der Wiederherstellung gibt. Gottes Gnade und Freundlichkeit und Lieblichkeit, die er mit Sündern hat. Dass obwohl wir gegen ihn sündigten, so wissen wir, dass wenn wir zu ihm rennen, dass es da Barmherzigkeit gibt. Dass es da Liebe gibt und Gnade. Dass man das Angesicht Gottes sucht. Und man mag sich jetzt vielleicht die Frage stellen, wie tut man das? Ich sage dir, das hat etwas mit dem Glauben des Herzens zu tun. Nun, das ist eine persönliche Sache. Es beschreibt hier unser Herz, wie es zu Gott rennt. Innersten Wesen. Und dann der vierte Teil der Buße. Eine Übersetzung aus dem Englischen übersetzt es so, dass wenn sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen abkehren, sich von den boshaften Wegen ablenken oder wegwenden. Und dieses Konzept von umkehren, umwenden, heißt das nicht, dass das eine Art und Weise ist, wie die Buße oft beschrieben wird? Eine treue Antwort, auch wenn sie nicht vollständig ist, heißt ja, dass wir uns von der Sünde abwenden und uns hin zu Gott wenden. So kann man ganz einfach die Buße erklären. Und die auch in unserem Text gegen abwendet, dann heißt es so viel wie, dass man sich umdreht. Und ich denke, es ist sehr hilfreich für einen Christen, Denn was wir hier lesen ist, dass hier eine Handlung uns aufgezeigt wird. Etwas, das man tun soll, in Buße tun. Wieso sage ich, das ist gut? Weil heutzutage so viele Leute Buße wichtig ist für einen Christen, dann glauben sie, dass es einfach nur heißt, dass man sich schlecht fühlt über das, was man tut. Oder sie nehmen, so wie die altrömisch-katholische Kirche, dass sie Buße und Bußkampf oder Penance aus dem Englischen, Kasteiung, genau, Buße und Kasteiung, doch, dass die Buße unvollständig ist, wenn man nicht, wenn man noch an der Sünde festhält. Sie sagt uns ohne Zweifel, dass wenn wir wirklich Buße tun, dann bedeutet es, dass wir der Sünde unseren Rücken kehren müssen und uns zum Herrn hinwenden müssen und zu ihm rennen. Und das ist, vielleicht fragst du, hey, Moment mal, warum ist das eine gute Nachricht? Das ist hart. Ja, das ist es. Allerdings, diese Art von Buße ist hart. Das, so als würde man eine Hand abhacken. Ja, es ist hart, aber es ist auch eine gute Nachricht. Und das ist der Grund, wieso. Nämlich, weil der Satan möchte, dass du glaubst, dass wenn du in Sünde bist und in Sünde Probleme hast, dass es da keinen Weg zurück gibt. Dass die Sünde so groß wird, dass du niemals erfüllt werden kannst. Dass es keinen Weg mehr zurück gibt, dass es keinen Weg gibt, mit dem du da drinnen feststeckst. Doch Gott sagt seinem Volk, dass Sünde eigentlich ein Bruch ist, ein Brechen mit der Sünde ist. Dass die Umkehr wirklich ist, ein sich umwenden, wegkehren. Und es sagt uns auch, dass Gott uns wieder annimmt. Er möchte dich. Er möchte, dass der Sünder sich umwendet. Er ist ganz froh darin, uns noch einmal anzunehmen, aufzunehmen. Ihr solltet nur noch mal kurz sehen, bevor wir mit dem zweiten Punkt an der Predigt weitermachen, dass nach den Maßstäben der Welt, wenn sie die Buße als legitim ansehen, ist, dass die Buße heißt, dass man einfach sich besser fühlen soll. Dass man nicht traurig sein soll, nicht schuldig sich fühlen soll. Doch das Verständnis von der Bibel über die Buße ist, dass die Buße Gott gerichtet ist, dass es auf ihn ausgerichtet ist, wie man demütig sei vor ihm. Dass man seinen Zustand der Seele in seinem Wort erblickt. Wie sollst du von ihm angenommen werden, wenn du nicht sein Angesicht suchst? Das ist die Frage. Die Frage ist, wollen wir noch einmal zurück zu ihm kommen? Denn das Endziel der Buße ist Wiederherstellung mit dem heiligen Gott. Er ist das Ziel der Buße. Und wir kriegen die Vorzüge und die Segen, die von ihm kommen. Wie er selbst bußfertige Sünder annimmt. Es geht um ihn, nicht um uns. Der zweite Punkt unserer Predigt ist das Versprechen oder die Verheißung der Buße. Ja, ich habe zuvor erwähnt, dass der Kontext unserer Passage der Bundesbeziehung ist. Oder einer erneuten Bundesbeziehung. Mit Salomo, nämlich mit Salomo und dem Volke Israel. Nun, ich möchte euch noch einmal ins Gedächtnis rufen, dass Salomo das tut, dass Gott das dem Salomo tut, indem er auf sein Gebet antwortet mit Verheißungen. Und diese Verheißung ist in zwei große Punkte geteilt, nämlich einmal die Verheißung und einmal der Fluch. In Vers 14 haben wir eine Verheißung von Gott seinem Volk Israel gegenüber. Doch seht ihr, wem er das dann sagt? Wie hat es das, dass das Volk diesen Tempel einweiht? Wisst ihr noch etwas zuvor, wie Gott Feuer vom Himmel sendete, um Brandopfer zu bestätigen. doch weiter vor. Wir sehen hier, wie Gott dem Salomo begegnet, einem, der gebetet hat. Die Antworten und die Verheißungen Gottes werden nicht im Abstrakten erhört, sondern im Besonderen, also ganz einzeln, spezifisch. Denn etwas hat nie tragen, wenn wir denken, ach, das ist doch nur für jemanden anderes. Das ist doch für die anderen. Hier wird das gesagt. Hier wird etwas gesagt für das ganze Gottesvolk, aber auch ganz spezifisch, das an Salomo ging. Das ist eine Verheißung, die Salomo hörte. Es ist hart für uns, das zu verstehen. Sich hat nämlich gedacht und ihm dann dies und jenes offenbarte. Man fragt sich dann, hey, hat er Gott gehört oder gesehen? Aber nee, ich weiß es nicht, aber wir hören, dass er hier das gehört hat. Es soll den König stärken. Es soll ihn bestätigen als Kind Gottes. Die Verheißung. Die Verheißung von der Umkehr und der Buße für das Volk Gottes. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das nochmal hört. Denn Vers 14 ist ein Versprechen, eine Verheißung von ihm an dich, dass er ehren wird, dass er es absolut annehmen wird, wenn du umkehrst, wenn du dich zu ihm wendest, wenn du Buße tust, so wird er dich hören. Er wird dich nicht wegschicken. Es ist sein Bund, seine Hingabe. Es ist absolut verlässlich hier, eine Verheißung, ein Versprechen. Das ist was ganz anderes als das, was der Satan dein Ohr flüstert, nicht wahr, oder auch die Welt dir sagt. Dass man anfängt zu glauben, dass man zu sündhaft ist, dass Gott einem nicht mehr vergeben kann, dass man sagt, auch wenn ich Buße tue, dann wird es keine wirkliche Veränderung geben. Gott wird nicht wirklich meine Buße von der Sünde annehmen. So sagt uns hier dieser Text. Ja, das wird er wohl. Absolut. Da ist eine Verheißung. Verheißung hier für dich, dass Gott den bußfertigen Sünder annimmt. Doch seht, Gottes Verheißung hier, wenn es um die Buße geht, hat zwei Teile. Der erste Teil ist von Gottes Verheißung ist, dass wenn du umkehrst, wenn du Buße tust, dann wird er dir die Sünden vergeben. Das ist, was es hier geschrieben steht. Ihre Sünden vergeben. Dass wir uns von der Sünde abwenden, wenn wir hier Buße tun. Wenn wir das tun, dann haben wir als Resultat, dass wir mit Gott versöhnt werden. Hört ihr hier die Gnade? Nun, du und ich, wir wissen, wie diese Sünde aktiv oder diese Gnade aktiv ist. Wie Gott in der Lage ist, irgendeine Sünde den Menschen zu vergeben. Denn unsere Sünden wurden alle getragen und bestraft in Christus Jesus. Und hier ist die Verheißung Gottes, dass wenn du Buße tust, dann wird er das hören. Das ist das Erste von der Verheißung Gottes. Und als Zweites, das lesen wir. Und ihr Land heilen. Also zum einen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Denn hier tut Gott etwas, das sein Volk wieder zurückkehrt, wieder zurück zu ihm findet. Hier lesen wir nämlich unter anderem, dass wenn Gott eine schlimme Pest sendet oder es nicht regnen lässt, dann haben wir das eine. Und dann lesen wir zum anderen, dass wenn du Buße tust, umkehrst, dann wird er all das, was wir zuvor gehört haben, wiederherstellen. Dann wird Gott all das, was wiederherstellen, was die Sünde so für Auswirkungen hatte. Also die Effekte der Sünde. Und auch die Auswirkungen der Sünde. Gott sagt hier, dass er dich segnen möchte und dich wiederherstellen möchte, dass wenn du von Herzen dich erneut zu ihm hinwendest. Noch einmal, diese Buße hat Teile, 4 Teile. Keines von ihnen kann man auslassen. Man kann sie unterscheiden, aber man kann sie nicht voneinander trennen. Und am Ende gibt es sogar eine Verheißung, nämlich dass Gott deine Buße ehren wird. Er wird dir vergeben und wird dich wiederherstellen. So stelle ich die Frage, wie einige hier vielleicht auch stellen. Was ist die Buße? Nun, es ist eine Wiederherstellung. Es ist nicht etwas, das man alleine tut. Es ist etwas, das man vielleicht aus der eigenen Kraft tut. Es ist etwas, das durch die Macht des Heiligen Geistes geschieht. Und dein ernsthaftes Bemühen darum. Dass sich das nicht verändert hat oder dass das annulliert wurde im Neuen Testament, sondern dass das weiterhin bestehen bleibt. Und ich möchte euch auch weiterhin ermutigen, dass Gott euch nicht kraftlos zurückgelassen hat, sondern Christus hat dich zurückgelassen mit der Macht und Kraft des Heiligen Geistes, dich von Herzen her Buße zu tun und umzukehren. So lasst uns gemeinsam beten. O Vater im Himmel, wir danken dir. O Herr, wir danken dir für die Gelegenheit zu kommen und dein Wort zu hören. Herr, wir bitten das. Das, was wir gelesen und studiert haben, dass es klar für uns sei, für unsere Herzen, für unseren Verstand. Wir bitten, dass du uns deine Barmherzigkeit schenkst, dass du Hilfe sendest durch deinen Geist und dass du uns hilfst in unserer Buße. Dass wir all diese Dinge tun und demütig sein, dass wir beten von Herzen her, ernsthafte Gebete. Dass wir dein Angesicht suchen, dass wir uns von der Sünde abwenden und uns erneut zu dir hinwenden. O Vater im Himmel, wir bitten um deine Hilfe in all diesen Dingen. Wir danken dir für die Gewissheit der Verheißungen, dass du aufrichtige, bußfertige Sünder annimmst und dass du Segen ausgießt. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen.